mit Xaver Forthuber.
Gabriel Boric Font wird das Präsidentenamt in Chile antreten, mit einer großen und notwendigen Reformagenda. Das ganze politische System Chiles steht in Frage, die soziale Gerechtigkeit, das Wirtschaftsmodell und nicht zuletzt die Umweltpolitik, die in dem ressourcenreichen Land untrennbar mit den wirtschaftlichen, sozialen und politischen Fragen verbunden ist, wie wir gleich sehen werden. Wir analysieren die Verhältnisse in Chile und die Perspektiven für die Zukunft heute mit Ulrich Brandt, Universitätsprofessor für Politikwissenschaft und Leiter des Forschungsverbundes Lateinamerika an der Universität Wien. Guten Tag.
Schönen guten Tag.
Und Nibaldo Vargas, gebürtiger Chilene, der schon lange in Österreich lebt, ausgebildet an der Sozialakademie und sozial als auch politisch aktiv. Guten Tag auch Ihnen.
Guten Tag.
Herr Vargas, ich darf mit Ihnen anfangen. Sie haben schon mal in einem Interview erzählt, wie Ihre Familie damals in Europa gelandet ist, nämlich auf der Flucht nach dem Militärputsch 1973. Der demokratische Sozialist Salvador Allende ist damals gestürzt worden mit erheblicher Unterstützung durch die CIA und es begann die Pinochet-Diktatur, die bis 1990 angedauert hat. Warum erzähle ich das? Mit dem Wahlsieg von Boric jetzt gegen seinen weit rechts stehenden Mitbewerber werden jetzt große Hoffnungen in ihn gesetzt. Ich habe da gelesen, seine Anhänger und Anhängerinnen bezeichnen ihn als ersten wirklich linken Präsidenten seit Allende und als dessen geistigen oder politischen direkten Nachfolger sozusagen. Wirklich links, also nicht etwa Ricardo Lagos, der in der Linken sozialisierte Wirtschaftsprofessor, der auch unter Pinochet ins Exil gezwungen wurde, auch nicht Michelle Bachelet, die jetzige UN-Hochkommissarin für Menschenrechte und die als sozialistische Kandidatin mit relativ breiter Unterstützung in die Mitte hinein zweimal Präsidentin war, sondern ihm wird es jetzt zugetraut, dem Mitte 30-jährigen ehemaligen studentischen Aktivisten. Warum? Wie können wir das verstehen?
Ich denke mir, also zuerst einmal vielen Dank für die Einladung. Ich denke mir, das liegt eben im historischen Kontext. Gell? Diese Regierungen, die nach dem Zusammenbruch der Diktatur zustande kamen, die standen unter einer Tutela, also unter einer Aufsicht des Militärs, Pinochet selber, der 2006, 2007 gestorben ist. Also die hatten wenig Spielraum und auch die Verfassung, die jetzt Gott sei Dank verändert wird in dem Jahr, die hatte auch Vorgaben, nämlich dass die Präsidenten, dass die Minister, dass der Vorsitzende der Verwaltungsgerichtshof quasi dort einen Sitz in diesem Senat hatten. Das heißt, es gab mit der Verfassung eine Absicherung des Systems Pinochet bis weit in die 2000er Jahre hinein. Also, und die hatten natürlich wenig Möglichkeiten. Außerdem muss man natürlich sagen, also ein Ricardo Lagos oder Bachelet haben sich zu neoliberalen Politiker konvertiert. Ja? Und Boric, es kommt aus der Studentenbewegung der 2010er Jahre, hat ganz eine andere Tradition verfolgt. Für mich steht da auch vielleicht ein bisschen diese Idee, Chile war ja immer ein sehr gut organisiertes Land durch die Bergbau, die schon im Jahr 1900, also 1907 gab es ein großes Massaker an Bergbauarbeitern im Salpeter-Bereich. Sie haben das in den Genen quasi, diese Organisation, gewerkschaftlich organisiert zu sein und zu kämpfen. Und das schien mir irgendwie verstorben gewesen zu sein mit dem Zusammenbruch, mit dem Putsch von Pinochet gegen Allende. Aber man sieht, es ist was da.
Boric folgt Sebastian Piñera, dem Großunternehmer und Kandidaten der rechtskonservativen RN, also jetzt nach Ulrich Brandt. Nochmals aus politikwissenschaftlicher Sicht, das, was ich vorhin zwangsläufig etwas laienhaft zusammengefasst habe. Wie stellt sich also dieser Wahlkampf und sein Ergebnis und die Bedeutung dieses Ergebnisses in Chile für Sie dar?
Ja, ich würde mich dem Kollegen anschließen und würde noch betonen, dass es ja seit vielen Jahren eine Vertrauenskrise gibt in das politische System. Die Erwartungen von 1990 haben sich nicht erfüllt. Es gab eine starke eben Stabilität, mal eine Mitte-Rechts-, mal eine Mitte-Links-Regierung. Aber das Land ist ja sozial auch sehr gespalten. 1% der Bevölkerung verfügt ungefähr über 1/3 des Vermögens. Chile gilt immer so ein bisschen als wachstumsstarkes Land, wohlhabendes Land. Aber wenn man sich die sozialen Verhältnisse ansieht, dass viele Menschen von 400, $500 im Monat leben, also die Familien, und gleichzeitig das Land sehr privatisiert ist, also Gesundheit, Bildung, das Rentensystem, alles ist privatisiert. Und wenn die Kinder studieren sollen, dann kostet der Studienplatz auch im Monat 400, $500. Also das geht überhaupt nicht zusammen zwischen Einkommen und Lebenschancen. Und das führte dazu, es gab ja schon verschiedene Aufstände, Rebellionen, Boric selber war ja 2011 bei den studentischen Protesten auch, hat eine ganz wichtige Rolle gespielt, hat dann auch die Frente Amplio mitgegründet 2017, also eine dezidiert auch linke Parteiformation, Parteibündnis. Und ich denke, seinen jetzigen Wahlsieg müssen wir in der Kontinuität verstehen von einigen, von viel Unmut und bereits einigen Rebellionen und natürlich vor allem von der Rebellion Ende 2019, als die öffentlichen Fahrpreise erhöht werden sollten und dann Millionen von Menschen auf die Straße gegangen sind und gesagt haben, es sind nicht die 30 Pesos, es sind die 30 Jahre, nämlich die 30 Jahre seit dem Ende der Militärdiktatur. Und es ist eine enorm starke Politisierung im Land geschehen, die, glaube ich, der Kontext von Boric ist. Ich möchte noch eine kurze Ergänzung geben, weil ja Lagos und Bachelet angesprochen wurden. Und Kollege Vargas sagt völlig zu Recht, das waren neoliberale Politiken. Wir sollten, weil die internationale Berichterstattung und auch der Wahlkampf von Kast gegen Boric war ja, da kommt jetzt der Kommunismus, das ist ein ganz linker Kandidat. Nein, Boric hat erstmal ein klassisches sozialdemokratisches Programm. Also was er umsetzen will die nächsten Jahre, wir kommen sicher gleich noch zu den Chancen der Umsetzung, ist ja Gesundheit, Bildung, Rentensystem wieder öffentlich zu machen. Also das, was uns in Österreich völlig selbstverständlich ist, höhere Steuern für die Superreichen. Also es ist ein wirklich klassisches Programm, um überhaupt wieder den Menschen, der Bevölkerung bessere Lebenschancen zu geben. Und sein Motto und einer seiner ersten Sätze bei der Rede dann nach dem Wahlsieg am Ende auf der Plaza im Zentrum von Santiago war ja, es ist der Sieg der Hoffnung über die Angst. Und diese Hoffnung auf eine bessere Lebensverhältnisse eben in diesem ganzen Prozess jetzt der verfassungsgebenden Versammlung, dafür steht er. Und so kann man ihn, glaube ich, ganz gut verstehen. Spannend wird, das wäre meine letzte Bemerkung in dieser Runde, ob er sich traut und wie er sich traut, die Pinochet-Diktatur aufzuarbeiten. Es gab ja 2000 Ermordete, 1000 Vermisste, viele Zehntausende Menschen sind gefoltert worden. Daran wird noch überhaupt nicht gerüttelt und da, glaube ich, sind wir auch in einer sehr neuen und interessanten
Konstellation. Ich glaube, Lagos hat es versucht, oder? Da gab es ja zumindest, wurde ja zumindest mal eine Kommission eingerichtet, oder?
Ja, genau. Dann ist es aber sozusagen versandet im Sinne von, dass es wirklich viel breiter und auch gesellschaftlich akzeptierter laufen müsste.
Da darf ich vielleicht was dazu ergänzen. Das war die Rating-Kommission damals. Die hat die Menschenrechtsverletzungen aufgelistet. Man konnte sich melden, also auch Verwandte von mir haben sich gemeldet. Aber das Militär selber, zum Beispiel die Verschwundenen, die vielen Menschen, die ins Meer geworfen wurden, da hat das Militär dicht gehalten. Und jetzt, quasi 13, 14 Jahre nach dem Tod von Pinochet, beginnen sich diese Menschen, diese Soldaten von damals, sich zu äußern, wie das geschehen ist, was sie da gemacht haben. Also jetzt könnte man noch eine Möglichkeit nehmen. Aber es gibt ja auch Menschenrechtsverletzungen unter der demokratischen Regierung von Piñera, also über 30 Tote bei dem Aufstand, also bei der Stallido Social.
Jetzt seit 2019, ja, wurde sehr gewaltsam niedergeschlagen.
Und man darf die Opfer nicht vergessen, die 400 Menschen, die ihr Augenlicht verloren haben, weil die Polizei widrigerweise Gummigeschosse ins Gesicht gerichtet hat, entgegen der Vorgaben der Waffenproduzenten, diese nicht ins Gesicht zu richten.
Ja, also wurde dann noch Bleischrott gefunden, genau.
Ja. Aber ich wollte noch was zu den Wirtschaftsdaten kurz sagen, damit man verstehen, worum es geht. Also wir haben es durchgeschaut, also im Beginn der 80er Jahre, 82, gab es einen wirtschaftlichen Zusammenbruch in Chile. Ja, da waren die ersten Manifestationen gegen die Diktatur, sehr starke Opposition. Seit damals ging die Wirtschaft Chile stetig hinauf, also Wachstumsdaten, wo wir in Europa auch träumen können, also jetzt prognostiziert für das Jahr 11%. Aber die Umverteilung ist das Problem in Chile, ein grobes Missverhältnis zwischen Reichtum und Armut.
Ja. Genau, darüber werden wir gleich weiterreden. In konservativ-wirtschaftsliberalen Kreisen gilt Chile manchen bis heute als Musterland dieser wirtschaftlichen Entwicklung, auch als Modell für Lateinamerika. Mit diesem oder von diesem neoliberalen Projekt, das sich eben wesentlich auf die Zeit der Militärdiktatur zurückführen lässt, von dem haben aber eben bei weitem nicht alle profitiert und die Hoffnung vieler in Chile, auch wie der Herr Brandt gesagt hat, die einfache Bevölkerung war es letzten Endes, die das dann angestoßen hat. Die Hoffnung ist jetzt, dieses Erbe mal nachhaltig abschütteln zu können und zu einem neuen, zu einem progressiven und sozial gerechteren Gesellschaftsvertrag zu finden. Das wurde auch schon angesprochen, eine neue Verfassung und eine neue verfassungsgebende Versammlung soll es jetzt richten. Wird das gelingen? Reden Sie mit uns, erzählen Sie uns Ihre Erfahrungen oder stellen Sie Ihre Fragen an meine Gäste. Rufen Sie in der Sendung an unter 0800 226979. 0800 226979 ist die Telefonnummer ins Studio, oder Sie schreiben ein E-Mail an punkt1@orf.at. Porque todo tiene mala voluntad y el mundo está como está porque todo tiene mala voluntad y el mundo está como está porque todo tiene mala voluntad y el mundo está como está porque todo tiene mala voluntad. Somos la chuma inconsciente, incapaz de tener opinión. Chuma inconsciente, incapaz de tener opinión. Somos la chuma inconsciente, incapaz de tener opinión. Somos la chuma inconsciente, incapaz de tener opinión. Somos lo mal hablado, lo mal pensado, lo mal vestido, lo mal portado, lo que queremos, librar al gato que está encerrado.
Y no tengo modales. Somos los guasos sureños. Hablamos mal y tomamos pipeño. Soy de los más marginales. Aprendimos a nadar en los canales. Juego con la tierra, juego con la calle. Yo no me enfermo y nunca tomo antigripales. Soy de los más ordinarios. Caminamos deformando el diccionario. Pronunciando muy mal, soy panfletaria, canción contestataria, porque la música oficial no acepta críticas sociales. Soy panfletaria, canción contestataria, la canción negra de puro sufrimiento, por este pueblo sin reconocimiento, canción de calle, de micro y de mercado, el ignorante feo siempre la mirando. Somos a quienes le negaron la cultura.
Wir reden über Chile mit dem Austro-Chilenen Nibaldo Vargas und dem Politikwissenschaftler Ulrich Brandt. Wir waren gerade bei der BürgerInnenbewegung und ihrer Rolle stehen geblieben. Dazu passt auch dieses Lied, das Sie, Herr Vargas, sich gewünscht haben von der chilenischen Singer-Songwriterin Evelyn Cornejo. Möchten Sie uns vielleicht gleich etwas darüber erzählen?
Ja, dieses Lied, das habe ich erst vor kurzem kennengelernt, stellt für mich so eine kulturelle Kampfansage an diese 20% der Bevölkerung in Chile, die sich in einer Blase gelebt hat, bis zum Estallido Social, wo sie nicht wussten, also, dass es auch andere Chilenen gibt. Und sie singt eben darüber, wie sind diese Klasse, dieser Böbel, dem man keine Kultur zugestanden hat, die kein Bewusstsein hat, die keine Manieren hat, also wirklich letztklassig. Und das ist der Widerspruch, den diese Sängerin dazu dargebringt, dass das eine subkulturelle Bewegung gegeben hat, schon während der Diktatur, jetzt auch während der sogenannten Demokratie, die wir bis jetzt hatten, wo eben diese Kulturformen nicht gefördert werden in den Nachrichten, in den Fernsehen, in den Medien. Und das ist eben das Politikum von dem Ganzen auch. Dass die Menschen mit dunkler Hautfarbe, wir können sogar von Rassismus reden, von den Mapuches, die benachteiligt werden. Im Süden Chile gibt es Kriegszonen vom Staat ausgerufen, denen eine Stimme gibt.
Mhm. Ulrich Brandt, Sie haben schon gesagt, wenn man jetzt auch oft liest, die Zahlen anschaut, wie das durchschnittliche Pro-Kopf-Einkommen, die Steigerung des Bruttoinlandsprodukts oder auch die Zahl der ausländischen Investitionen, die Attraktivität für ausländische Investoren, Investorinnen, auch im Vergleich zu den Nachbarländern wäre Chile wirklich über Jahrzehnte gut dagestanden. Aber die Verteilungsfrage und die Frage der sozialen Gerechtigkeit, wie Herr Vargas gesagt hat, ist eine andere. Diese Proteste, Estallido heißt sowas wie Ausbruch oder Eruption soziale, die 2019 oder seit 2019 deutlich eskaliert sind, nicht nur in der Zentralregion um Santiago, wo ein Großteil der Bevölkerung konzentriert ist. Das scheint für manche im globalen Norden überraschend gewesen zu sein dann doch. Ich lese da noch in einigen Zeitungsartikeln von diesem auffallenden sozialen Frieden, der seit 90 immer geherrscht habe und diese offenkundige Spaltung der Gesellschaft da jetzt. Was sind da wirklich die historischen oder zeithistorischen Hintergründe, was steckt da dahinter?
Also erstmal gab es ja in der Vergangenheit auch viele Proteste von Schülerinnen, von Studierenden, von auch Beschäftigten in verschiedenen Branchen. Von daher war das immer ein Bild, was Chile oder vor allem die Elite von Chile, die Herr Vargas gerade nochmal sehr schön beschrieben hat und in dem Lied ganz toll auch sozusagen kritisiert wird, die das sozusagen nach außen getragen wird. Ich will noch eine kurze Bemerkung machen zu diesem Wirtschaftswachstumsfrage und dann komme ich gleich auf Ihren Punkt zurück. Was heißt denn starkes Wirtschaftswachstum, wenn ein Land wie Chile, das vor allem Kupfer exportiert, agrarische Produkte, also ist einer der größten Lachsproduzenten der Welt, viel forstwirtschaftliche Produkte und anderes, wenn der Weltmarktpreis steigt, also wenn wie zurzeit der Kupferpreis oder der Lithiumpreis nach oben geht, dann bedeutet das mehr Einkommen für Chile, vor allem für die dortige Elite, auch teilweise eben hohe Staatseinnahmen. Aber was ist daran nachhaltig? Weil wir wissen ja aus der Geschichte, dass dieser Preis auch schnell wieder fallen kann und dass eben damit auch Gesellschaften und auch Regierungen destabilisiert werden. Was bedeutet Wirtschaftswachstum in einer Ökonomie wie der chilenischen, die so stark privatisiert ist, wo eben die Preise gegebenenfalls stärker angehoben werden? Ja, bei uns in Österreich gilt der Schulsektor überhaupt nicht wirtschaftsrelevant, weil er öffentlich organisiert ist, während es in Chile dann zugeschlagen wird. Also von daher sollten wir mal vorsichtig sein, was bedeutet das Wirtschaftswunderland Chile, wenn wir uns klar machen, dass es eben eine sehr starke exportorientierte und privatisierte Wirtschaft ist. Und nochmal kurz jetzt zu Ihrer Frage, was sind sozusagen die Hintergründe? Pierina Ferretti, eine Sozialwissenschaftlerin in Santiago, ich bin seit 10 Jahren Mitglied einer Forschungsgruppe, die sich immer wieder mit lateinamerikanischer Konjunktur auseinandersetzt, Pierina Ferretti auch. Sie hat argumentiert, wir müssten unterscheiden in Chile zwischen der organisierten Zivilgesellschaft, die in den letzten Jahren vor allem die feministische Bewegung, die ja auch internationale Bedeutung hat, die Umweltbewegung, die indigene Bewegung, die sich sozusagen langsam aufgebaut hat, die über die Frente Amplio, traditionell auch über die kommunistische Partei, die in Chile noch relativ stark ist, immer wieder auch in das parlamentarische System, die Frente Amplio zuerst seit einigen Jahren, sozusagen einen starken Fuß hatte. Pierina Ferretti argumentiert aber, was die Besonderheit der letzten Jahre ist, und Herr Vargas kann das sicherlich gut ergänzen, ist die nicht organisierte Zivilgesellschaft, also dass Menschen sich aufgrund der zuspitzenden sozialen und auch der Sicherheitssituation, ne, dass es immer wieder Polizeiübergriffe gibt im Alltag, gerade in den armen Vierteln, dass sich Menschen sozusagen zusammentun, dass sie sagen, jetzt reicht's und wir wollen was machen. Das ist noch gar nicht so groß organisiert. Das sind dann Assembleas, also Versammlungen in den Stadtteilen, um die ganz konkreten Alltagsprobleme von Verarmung, von vielleicht auch fehlendem Wasser in Zeiten von Trockenheit und anderes zu lösen. Und diese zwei Momente kamen zusammen. Also es gab diese Explosion nach der, also des Estallido Social, nach der Ankündigung, jetzt werden die Fahrpreise erhöht. Mhm. Und dann kamen die organisierten Gruppen, die bereits gut organisierten Gruppen und die Menschen, die einfach Unmut haben, denen es reicht, die aber dann sich trauen, auf eine Demonstration zu gehen, die sich trauen, sich selber zu organisieren, das kam zusammen. Und das spiegelt sich ja auch im Verfassungskonvent, als im letzten Mai die 155 Mitglieder gewählt wurden, war zur Überraschung vieler, sind ja 50% der Mitglieder des Konvents gehören gar keine Partei an. Mhm. Ein Drittel der Mitglieder kommen aus dem aktivistischen Spektrum. Also das ist wirklich eine neue Qualität eines, ich habe es ja anfangs gesagt, einer Vertrauenskrise der traditionellen Parteien. Sie müssen sich vorstellen, dass ja im ersten Wahlgang keiner der traditionell starken Gruppen, also die Linke, Mitte-Links oder die Mitte-Rechts-Gruppierung, die ja jetzt seit 1990 das Land abwechselnd regiert haben, kam ja keiner in den zweiten Wahlgang. Ja? Mit Boric und Kast sind ja sozusagen andere Kandidaten weitergekommen. Das ist eine ganz neue Konstellation.
Mhm. Herr Vargas, Sie wollten vorher schon was ergänzen. Nein,
ich wollte eben zu den Bedingungen, die zu dieser Veränderung geführt haben. Und ich muss mich erinnern, 1996, als ich in Chile war, hörte ich eine Studie über die Beschäftigten im Handelsbereich. Und da hieß es, dass über 40% von denen Beruhigungsmittel konsumieren. Ja, also unter welchem Druck die Menschen dort arbeiten und dass sie mit einem Job nicht das Auslangen finden, ja, mit einem privatisierten Gesundheitssystem, Pensionssystem, Bildungssystem. Im Bildungssystem zum Beispiel wurde dort Unterricht im Turnen und Religion, Ethik, solche Sachen abgeschafft, ja, weil sie einfach nicht relevant sind für die Wirtschaft.
Wir haben zwei Fragen von Hörern und Hörerinnen. Unsere erste Anruferin ist die Frau Winterer. Schönen guten Nachmittag, Frau Winterer.
Ja, einen wunderschönen guten Nachmittag. Und zwar, ich freue mich einmal A, über das Thema, das heute gebracht wird, und B, meine Frage an die beiden Herren wäre die Erfolgschancen von Gabriel Boric für sein Projekt und für sein Programm, eingedenk doch der historischen Entwicklung, die wir ja alle erlebt haben, Allende Pinochet. Oder wenn ich es negativ formuliere, leider wäre auch die Gefahr für sein Projekt hinsichtlich eines Putsches, sei es einerseits vom Militär oder andererseits auch über eine Destabilisierung durch die Finanzmärkte, Wirtschaftssanktionen oder Kapitalabzug von Chile. Danke. Mhm.
Danke, Frau Winterer. Wer möchte anfangen? Herr Brandt vielleicht?
Ja. Also das ist natürlich eine ganz komplexe Frage und ganz zentral, was sind die Erfolgschancen? Ich gehe direkt auf Ihren Punkt ein und erweitere ihn dann noch etwas, was die Wirtschaftspolitik angeht und auch die Frage von sozialer Spaltung. Die Frage des Putsches wird natürlich immer wieder gestellt. Jetzt muss man, glaube ich, anerkennen, dass bei den Protesten beim Estallido Social vor allem die Gewalt von der Polizei ausging. Herr Vargas hat das ja vorhin auch nochmal beschrieben. Und dass auf die berühmte Aussage von Sebastián Piñera, also dem ja noch jetzt Präsidenten, Estamos en guerra, also wir sind im Kriegszustand, hat der oberste Militärchef gesagt, und das ist ganz, ganz wichtig, ich bin mit niemand im Krieg. No estoy en guerra con nadie. Das war ganz wichtig und wir müssen, glaube ich, anerkennen, es gibt zu wenig Studien über das Militär selber, aber es wurde professionalisiert. Es lehnt sich nicht mehr so stark an Pinochet an und es wird schon sozusagen die bestehenden Institutionen werden akzeptiert. Sie haben das Stichwort Destabilisierung der Finanzmärkte genannt. Man müsste, glaube ich, noch einen zweiten Aspekt einbringen, nämlich den Drogenhandel und die damit verbundenen Kräfte. Es ist wieder so eine Art Parallelmacht. Und schon während der Revolte Ende 2019 gab es Plünderungen, es gab sozusagen eine Präsenz dieser Akteure im Drogenhandel und da gibt es eine starke Verbindung zur Polizei, was Waffenhandel angeht, beispielsweise und anderes. Aber ich glaube, also es wird Destabilisierungsmomente geben, aber ich denke, wir müssen uns das nicht als Putsch vorstellen. Mhm. Einen zweiten Aspekt, den ich ansprechen möchte, wir können den nachher noch gerne vertiefen, sind die wirtschaftspolitischen Aussichten.
Ja.
Und zwar ist eben Chile, das haben wir bereits angesprochen, sehr stark auf Ressourcen- und Rohstoffexporte angewiesen. Gleichzeitig haben wir dauernd die Diskussion um ökologische Krise und anderes. Und es gibt etwas, was wir in den Forschungen der letzten Jahre als Paradoxa Latinoamericana bezeichnet haben, als lateinamerikanische Paradoxie für die progressiven Regierungen. Denn einerseits kommen ja die progressiven Regierungen, denken wir an Lula da Silva in Brasilien, an Evo Morales in Bolivien, wir könnten jetzt die Länder durchgehen, die Kirchners in Argentinien, werden ja von Unmut, von aufgrund von sozialen Protesten gewählt, mit einer dezidiert reformerischen Agenda. Gleichzeitig sind die hohen Exporteinnahmen, in Chile ist es vor allem natürlich das Kupfer, Bedingungen von Umverteilung. Also die Regierungen sind in einem Spannungsfeld, dass sie einerseits die Wirtschaft umbauen wollen, ich sag mal zu einer nachhaltigeren, zukunftsfähigeren Wirtschaft, und das würde heißen, nicht mehr so stark exportabhängig zu sein. Gleichzeitig kommen aber die Einnahmen, die Möglichkeiten, der politische Handlungsspielraum, den sie haben, aus genau diesen Exporten. Und da, das wissen wir ja jetzt seit 15 Jahren in vielen Untersuchungen, Diskussionen der progressiven Regierungen Lateinamerikas, da kommen die Regierungen nicht so gut raus. Also eine große Herausforderung für Boric oder für die Regierung wird sein, können sie das Wirtschaftsmodell, das ja sehr stark auf Umweltzerstörung basiert, auf Ressourcenabbau und anderem, können sie das langsam umbauen. Das wird sicherlich eine große Herausforderung.
Also auf den Umgang mit der Umwelt, als auch auf den Verfassungskonvent möchte ich dann noch im Detail eingehen. Wir haben noch eine zweite Frage für den Herrn Vargas von einem Hörer. Herr Rössler hat uns angerufen. Schönen guten Nachmittag, Herr Rössler.
Ja, guten Tag, Rössler spricht hier. Ich wollte fragen, warum eigentlich es in Chile, aber auch sonst überall immer angenommen wird, dass Linke etwas verändern können für die Bevölkerung, die nicht zu den Eliten zählt, denn Linke können nichts verteilen, wenn Rechte, jetzt in Anführungszeichen, also die, die schon vorher keine Steuern zahlen wollen, jetzt auch keine Steuern zahlen. Also da gibt es nichts zum Umteilen und Verteilen. Und das ist das, was ich aber auch das Interessante finde ich auch eben mit den Investoren, die Sie am Anfang auch angesprochen haben, die Investoren, die wollen ja Gewinnerwirtschaft, das hat auch der Herr vorher gesagt, die Umweltzerstörungen sind ja deswegen, weil Gewinn erzielt werden soll, irgendwo, irgendwie. Weil nämlich Geld hat ja, so viel ich weiß, keinen Bezug, keinen direkten Bezug von sich aus zu Umwelt oder sozialen Zusammenhängen. Das heißt, Preise ergeben sich, das lerne ich auch gerade, durch Angebot und Nachfrage eigentlich. Und das war es dann. Da gibt es keine andere Größe. Und jetzt ist meine Frage eben, warum wird jetzt angenommen, dass Chile jetzt das Ruder herumreißen kann sozusagen? Mhm. Und woher soll jetzt das Geld dann kommen? Mhm. Weil nämlich diese Links-Rechts-Diskussion, die seit der französischen Revolution im Prinzip geführt wird, das ist etwas, das ist Schnee von gestern. Weil nämlich für die Transformation, die sozial-ökologische Transformation, die ansteht, ist es notwendig, Armut zu beseitigen. Mhm. Und wird das von den Eliten in Chile gesehen? Bei uns sehe ich nicht irgendwas in die Richtung. Aber anscheinend auch nicht. Die leben auch alle noch in der leeren Welt wahrscheinlich.
Ne? Okay, danke, Herr Rössler. Ja, Herr Vargas, wie schätzen Sie das? Etwas skeptisch für die sozialökologische Transformation?
Vielen Dank für die Frage. Ich hatte mir ein bisschen angeregt, eine Antwort zu geben. Nämlich der gewählte Präsident hat angekündigt, mehr Staat in das Wirtschaft hineinzubringen. Und das ist ganz wichtig. Also wenn wir dort von, der Kollege Brandt hat es gerade erwähnt zuerst, wir reden in Chile von Kommunismus, wenn man soziale Standards einführen wollen wie in Europa. Mhm. Und jedes Mal, wenn ich das gelesen habe in dem Wahlkampf, und wie gesagt, also die Medien haben dort die Kontrolle gehabt und haben das den Menschen quasi suggeriert, dass das Kast, der deutschstämmige Kast, der bessere Mann für das Chile ist. Der wollte natürlich Steuern senken, noch dazu. Ja. Außer eine frauenfeindliche Politik, die jetzt Boric sie ausgezeichnet hat, weil ich habe das noch nie, ich habe mir damals seine erste Ansprache angehört, davon gesprochen hat, dieses patriarchalische System zu beenden. Ja. Das ist wichtig, auf der wirtschaftlichen Seite, auf der Bildungsseite, im gesamtgesellschaftlichen Leben. zu der Frage zurückzukommen, ja, es wird nicht ohne Steuern geben. Chile hat eine große Produktion, Chile hat auch Industrie und es wird wahrscheinlich notwendig sein, das hat ja auch Boric in seiner Antrittsansprache angekündigt, mehr in die Bildung zu investieren. Wir brauchen eine Bildung dort, wo die Menschen befähigt werden, andere Wirtschaftsmodelle nachzuverfolgen. Also jetzt rede ich nicht von Kapitalismus, Sozialismus, sondern des Extraktivismus zu beenden. Ja. Schnell wird es in Chile nicht gehen, aber wir müssen darauf achten, und da haben wir gesagt im letzten Teil, wo wir uns den widmen, wie Extraktivismus in Chile geschieht. Es gibt österreichische Unternehmungen, die dort tätig sind, es gibt norwegische Unternehmungen, sogar die norwegische Königsfamilie ist in Unternehmungen dort verwickelt, die umweltschädlich sind. Also es wird nicht ohne eben Eingriff des Staates, und das ist eigentlich was ganz Normales für mich hier als Österreicher, dass ich so ein System erlebe, dort wird es quasi Kommunismus. Und das ist das Vorteilshafte jetzt mit dieser Wahl von Boric.
Mhm, zum Extraktivismus haben wir auch schon eine Frage vorher noch zum Verfassungskonvent und was da in dieser Hinsicht weitergehen könnte und zur Kritik am Patriarchat. Die kommt jetzt auch von Micho MC und Evelyn Cornejo wieder.
No princesita, soy castigada por no sentarme como señorita. Me prohíben explorar o ensuciarme como los demás. Me repiten que a mi mamá en la casa siempre debo ayudar. En cada lugar donde ando debo portarme bien. Si un niño me pega, debo acusar, no defenderme, porque ellos son más fuertes y yo solo soy mujer. Cosa de hombres, para los hombres, ahí no debo meterme. Debo cuidar mi aspecto, tengo que verme siempre regia. Debo encontrar un pololo que sepa tratarme como reina. Que trabaje, que me mantenga, que me haga reír. Mientras a cambio yo lo atiendo, le sirvo y lo hago feliz.
No quiero hacer lo que digan en este modelo impuesto. Solo quiero vivir feliz, hacer lo que yo siento. No quiero hacer lo que digan en este modelo impuesto. Solo quiero vivir feliz, hacer lo que yo siento.
Mi familia me mira raro porque quiero trabajar. Dicen que el rol de mujer voy a descuidar. Que debo criar al hombre, no hacer enojar. Que debo hacer el esfuerzo para el matrimonio, no destrozar. Escucho a mi pareja decir que le pertenezco. Lo escucho comentar que no lo satisface mi cuerpo. Con alcohol se transforma, pero debo someterme. Porque por el bien de mis hijos tengo que aguantar y quererle. Podría haber estudiado, podía ser independiente. Tenía la capacidad para un futuro diferente. Desarrollarme plenamente, vivir mi vida tranquila, me siento sola, ni siquiera puedo tener amigas. Se repite la historia, sé que muchas pasan por esto. Entendí que sin amor a mí misma no puedo amar al resto. Podría haber hecho más de mi vida, pero tenía miedo. Con el paso del tiempo, ahora reflexiono y pienso.
No quiero hacer lo que digan en este modelo impuesto. Solo quiero vivir feliz, hacer lo que yo siento. No quiero hacer lo que digan en este modelo impuesto. Solo quiero vivir feliz, hacer lo que yo siento.
Mujeres somos valiosas, hermosas y fuertes, somos libres, acá nadie puede tenerte. No somos un objeto ni parte de alguna propiedad, y al igual que muchos hombres somos víctimas de esta sociedad patriarcal, con su violencia y su machismo. Consumir y poseer es parte del capitalismo, es una realidad que a través del tiempo se combate. Creo en la liberación de la mujer junto a la de la clase, donde no impongan formas de actuar ni de caminar, roles de sexo y el éxito que se deba alcanzar, donde el poblador y pobladora puedan ser felices, donde lo social sea más grande que lo material que tuviste. No quiero lujos, quiero respeto y verdad. No quiero cárcel para mi gente, sino para el manda más. Quiero que los niños rían, que no sufran más. Por eso lo que necesitamos es un cambio radical.
No quiero hacer lo que digan en este modelo impuesto. Solo quiero vivir feliz, hacer lo que yo siento. No quiero hacer lo que digan en este modelo impuesto. Solo queremos libertad como mujeres y como pueblo. Solo queremos libertad.
Solo queremos libertad.
Solo queremos libertad.
Queremos cambio radical, la destrucción del capital.
solo queremos libertad.
Solo queremos libertad.
Queremos que nuestra clase tenga paz.
Solo queremos libertad como mujeres y como pueblo.
Richten soll es jetzt in Chile ein Verfassungskonvent, der per Volksabstimmung ins Leben gerufen wurde, im Sommer seine Arbeit aufgenommen hat im Juli und schon innerhalb von 9 Monaten einen Verfassungsentwurf vorlegen soll. Dieses Gremium, Herr Vargas, Sie haben darauf hingewiesen, ist geschlechterparitätisch besetzt, also die Hälfte Frauen. Und auch sonst, wie der Herr Brandt schon gesagt hat, es ist diese 155 Personen sind zum Großteil nicht so das politische Personal, das man sonst so kennt aus Chile, aus den Parteien, oder?
Ja. Es sind eben NGOs-Vertreter, hauptsächlich, die nach dem Estallido Social quasi ihren Kampf fortgesetzt haben. Mhm. Man muss bedenken, beim Estallido Social Oktober 2019 anschließend die Pandemie, die Chile auch voll ergriffen hat. Also bis jetzt gab es 60.000 Tote mit Corona. Die managen sich ganz gut. Und da ist nämlich Folgendes, also beim Estallido Social, Herr Brandt hat es ein bisschen erwähnt, gab es diese Versammlungen, Bürgerversammlungen, Cabildos, die schon aus der spanischen Besetzungszeit kamen, wo man sie organisiert hat. Und da muss ich einen Lob für meine Berufskollegen in Chile nennen. Es waren hauptsächlich Sozialarbeiter, die diese Cabildos mitorganisiert haben, wo sich die Bürger eben zum Thema Gefahren, Kriminalität zusammengesetzt haben, um sich zusammengeschlossen haben. Und die natürlich jetzt die Träger dieser neuen Bewegung sind, also die Wählerschaft, also man muss sagen, Boric hat jetzt, um zu der Wahl zurückzukommen, mhm, über 1 Million Stimmen von jungen Wählern bekommen. Also er hat im Vergleich zum ersten Rundgang 1,5 Millionen mehr Stimmen bekommen. Ja, und hauptsächlich waren es Frauen und Jugendlichen. Diese Verfassung arbeitet seit Juli. Die Elisa Loncón, die erste Mapuche, ja, Frau, die einen hohen Amt eingenommen hat, ich möchte erinnern, damals 1996 war ich in Santiago. Mhm. Mein Onkel war einer der obersten Richter und hat mich in diesen Saal geführt, wo sie gedacht haben. Und ich habe die Namen gelesen, habe gesagt, McKeever, O'Higgins, keine Ahnung, europäische Namen, also kroatische, deutsche, italienische, aber keinen einzigen Mapuche-Name. Mhm. Und das hat mich entsetzt. Ich habe gedacht, ja, es ist so, das ist die chilenische Realität. Und diese verfassungsgebende Versammlung hat nämlich etwas gemacht, jetzt gerade vor einem Monat. Sie gehen auf die Straße. Sie wollen in diesen Cabildos die Rückmeldung der Bevölkerung haben. Also sie machen jetzt nicht hinter 4 Wänden das Konzept und stellen es dann zur Wahl quasi, zur Volksabstimmung, sondern sie gehen jetzt bereits raus. Und einer von diesen sehr exponierten Persönlichkeiten, Jorge Baradit, ein Schriftsteller, den verfolge ich über Internet, hat noch weitere Ideen gehabt, nämlich junge Juristen, ja, junge Studenten der Rechtswissenschaften sollen mit der Bevölkerung eben diese Texte ausarbeiten, damit sie Hand und Fuß haben in rechtlicher Form. Also ich finde es total spannend, was dort geschieht. Also bewundernswert, glaube ich, das erste Mal auf der Welt. Und es soll nämlich ein stark ökologisches Betonung in dieser Verfassung stattfinden.
Mhm. Ja, Ulrich Brandt, wie spannend ist das für Sie aus der Sicht des Politikwissenschaftlers im 21. Jahrhundert einen Verfassungskonvent live mitverfolgen zu können in einem Land von 18 Millionen Menschen, der dafür einen völlig neuen Gesellschaftsvertrag erarbeiten soll mit den eben Problemen, aber auch den Mitteln des 21. Jahrhunderts. Das ist ja schon mal nichts Alltägliches, nehme ich an.
Ja, das ist unglaublich aufregend. Ich möchte noch ergänzen, dass 40% der gewählten Mitglieder unter 40 Jahre sind. Und es gibt ja diesen Spruch, jetzt sind die Jungen dran. Also, dass wir das auch nochmal anschauen sollten. Und diese im guten Sinne Nicht-Professionalität, also sind eben nicht Leute, die mit Politikerinnen-Karrieren kommen. Es gab ja einen Streit bei den Wahlen im Mai, sollen eben jetzt auch Parlamentarierinnen da per se mit, also im Vorfeld zum Konvent gehören oder nicht. Und es wurden ja dann alle 155 gewählt. Und das ist, glaube ich, eine ganz tolle Bedingung. Und die zweite, und dann gehe ich gleich auf Inhalte ein, ist, dass die Rechte ja nur 37 von den 155 Sitzen hat und damit das Vetorecht nicht hat, das ein Drittel der Sitze haben müsste. Also die Verfassung kann wirklich sehr progressiv ausgearbeitet werden. Herr Wagers hat es angesprochen. Es soll eine sehr umweltfreundliche Verfassung werden. Es sollen die Rechte der Natur festgeschrieben werden. Es gibt 6 thematische Kommissionen, die zurzeit arbeiten und die eben zur Umwelt und Rechten der Natur ist eine davon. Und das wäre ja nach der ecuadorianischen Verfassung, die vor gut 10 Jahren verabschiedet wurde, die zweite in der Welt, wo das explizit festgelegt wird, gemeingüterorientierte Produktion und anderes. Ich möchte noch mal darauf hinkommen, was die Konsequenz sein könnte. Also erstmal ist die Wahl von Boric sehr wichtig, weil Kast wahrscheinlich die Arbeit der Kommission und vor allem dann die Umsetzung des Konventes der Verfassung torpediert hätte. Boric wird hoffentlich eine gute Distanz halten, weil wir müssen ja unterscheiden. Der Verfassungskonvent sozusagen konstituiert den Staat neu, während ja Boric Präsident ist. Also er sollte sich nicht zu viel einmischen. Die Frage ist ja auch, wenn die Rechte des Präsidenten beschnitten werden in der neuen Verfassung, ob es vielleicht verfrüht zu Neuwahlen kommt, weil ja in Chile, einem Präsidialsystem, der Präsident sehr viel Machtbefugnisse hat. Wenn das jetzt eingeschränkt wird, wie wird damit umgegangen? Und ich möchte noch auf einen zweiten kurzen Punkt eingehen, zu den Herausforderungen, die Frau Winterer vorhin angesprochen hat. Wir wissen ja jetzt seit dieser sogenannten linken oder progressiven Welle der letzten 20 Jahre, wo ja auch viele Fehler gemacht wurden. Und Boric weiß darum natürlich und sein Team, dass es 2 völlig unterschiedliche Sachen sind, ob eine Wahl gewonnen wird, ob eine Regierung gestellt wird oder ob dann eine Gesellschaft umgebaut wird, ob überhaupt der Staatsapparat umgebaut werden kann. Der Staatsapparat in Chile hat ja nicht nur durch die Diktatur, sondern auch durch dieses Gleichgewicht zwischen Mitte rechts und Mitte links, das eben sehr neoliberal war, das ist ja alles unglaublich zurückgenommen, der Staat. Und wie kann jetzt Boric mit der Ankündigung, er möchte dem Staat eine stärkere Rolle geben in der Gesellschaft, in der Wirtschaft, auch eine Loyalität der Staatsbeamten, wenn man so will, gewinnen. Und da müssen wir, glaube ich, ganz sorgfältig das auch noch weiter beobachten und die Erfahrung ausgearbeitet werden der letzten Jahre in anderen Ländern. Die Regierung zu stellen, bedeutet noch nicht, die Gesellschaft umzubauen. Und das Gleiche wird sein für die Verfassung, die da hoffentlich angenommen wird. Ich bin überzeugt, sie wird angenommen. Auch die Verfassungswirklichkeit ist dann etwas ganz anderes.
Die Mapuche, die angesprochen worden sind, das ist die indigene Bevölkerungsgruppe, die rund 10% der Gesamtbevölkerung stellt, und die ja mit dem chilenischen Staat auch in einem noch immer andauernden Konflikt stehen. Auch da geht es um industriellen Landraub, nicht zuletzt auch durch die Forstwirtschaft unter anderem. Einige der Sachen, die Herr Brandt vorhin genannt hat, die Rohstoffe, die er da genannt hat, sind genau die, die jetzt im 21. Jahrhundert immer bedeutender, immer wichtiger werden, wo dann kurzfristiges Denken wiederum Raubbau, Umwelt- und Lebensraumzerstörung provoziert, Lebenszerstörung vielleicht auch. Auch die Wasserversorgung ist, also Wasser an sich ist privatisiert in Chile. Da sind die Wasserrechte vielerorts in der Hand von Minen und Industriebetrieben, während in wesentlichen Teilen des Landes die Trinkwasserversorgung der Bevölkerung ungesichert ist. Der Klimawandel verstärkt das alles noch. Wir haben ein Land, das sich über alle Klimazonen zieht. Paradoxerweise bringt jetzt die Klimakrise im Norden verstärkt Regenstürme, im Süden Gletscherschmelze. Also Süßwasser in der Form, wie man es nicht unbedingt haben will. Das stark bevölkerte Zentrum ist von massiven Dürren betroffen. Also diese ganze Frage der Rohstoffe, da haben wir in einem Brennglas quasi alles, wo, wie wir im 21. Jahrhundert mit unserer Umwelt umgehen und wer den Preis dafür zahlt. Was sagen Sie beide zu dem Thema, Herr Wagers?
Also zuerst beginnend denke ich mir, dass diese indigene Bevölkerung, die Mapuches, unsere Natur in Chile schützen. Sie haben ganz einen anderen Umgang mit der Natur. Also was ich dort erlebt habe, auch bei den Reisen, dass sie die Natur achten. Es ist die Pachamama, es ist die Mutter Erde und deswegen hüten sie sie, weil wenn wir sie nicht hüten, unsere Mütter, dann werden wir nicht geboren. Ja. Das ist erst einmal der Zugang von dieser Bevölkerung, von diesen Menschen in Chile, von denen ich auch zum Teil abstamme. Und jetzt gibt es im Gegensatz ökonomischen Interessen, ausländischen hauptsächlich, auch häufig, die dieses Gebiet nutzbar machen wollen. Also das, was dort ist, ist nicht nutzbar, sondern man macht eben Monokulturen, ja, mit schnell wachsenden Bäumen, damit man mehr Zellulose produziert und das an europäische Unternehmungen beteiligt. Es gibt eine Verfassung, die das alles ermöglicht. Was Sie erwähnen jetzt mit dem Wasser privatisiert, das kann man vielleicht missverstehen. Das habe ich vor kurzem vor der Wahl in einer Sendung gehört und habe gedacht, ja, zum Teil sind die Wasserrechte hier auch privatisiert. In England, glaube ich, ist die Kanalisation und die Wasserversorgung privatisiert. Nein, in Chile ist mehr. In Chile sind die Flüsse privatisiert. Man kann einen Fluss kaufen. Und da gibt es eben das Beispiel vom Alto Maipo. Das ist ein Fluss, der von drei Flüssen in den Anden gespeist wird und der versorgt Santiago, die 8-Millionen-Stadt, mit Wasser. Es ist ein Projekt, das schon über 10-11 Jahre lang gebaut wird, wo Firmen schon gescheitert sind, ausgestiegen sind und die Baufirma, die jetzt eingestiegen ist, vor 4-5 Jahren, glaube ich, ist die Strabag Österreich und einer der Lobbyisten ist der ehemalige Bundeskanzler Gussenbauer, der dort arbeitet. Und in diesem Projekt soll über 75 Kilometer Länge der Fluss Maipo in ein unterirdisch geführt werden. Also es gibt Aussagen von einer der Mitstreiter von Boric, der sagt, eigentlich ist es ein unterirdischer Wasserkraftwerk, der da gebaut wird. Also man muss sich das vorstellen, damit wir eine Idee haben. Von St. Pölten quasi bis Wien sind knapp so 70 Kilometer. Das heißt, wenn wir die Donau dort kanalisieren, dann haben wir die Wachau vergessen. Ja, es gibt dieser ganze Tal, wo sehr viel Tourismus, Naturschutz, also und das noch größere Wahnsinn ist, die haben gebaut unter Gletschern. Mhm. Also ich habe mir erkundigt, da bei Menschen aus der Wasser, Energie und Wasserschutz, unter einem Gletscher darf in Österreich nicht gebaut werden. Ich möchte die Strabag nicht kritisieren, sie erfüllen alle Kriterien, Umweltkriterien, die Chile vorgibt. Mhm. Ja, aber ich denke mal, da müssen wir darauf kommen zu sagen, und das war die Bitte von den Chilenern, mich hier das kundzumachen, ob nicht Österreich darauf wirken kann, dass Strabag dieses Projekt nicht weiter unterstützt. Vor allem, weil, wie das Projekt gestartet wurde vor 10 Jahren, schon klar war, der Klimawandel wird in Chile auch Einzug halten und es ist der Wasserstand schon niedrig. Also es springen schon welche ab. Und damit das Projekt starten kann, melden jetzt schon die Unternehmer, dass Santiagos Bevölkerung weniger Wasser verbrauchen soll, damit es sich ausgeht. Also und wofür wird das Wasserkraftwerk verwendet? Für Bergbau, das unser Klima weiter vergiftet in der Region, und für Landwirtschaft.
Danke für diesen Appell, auch im Namen der chilenischen Bevölkerung. Ulrich Brandt hat in einer Presseaussendung Ende des vergangenen Jahres zusammen mit einem Kollegen unter anderem auch darauf hingewiesen, dass die europäischen oder die internationalen InvestorInnen und auch die europäischen Unternehmen sich da Gedanken über die Sozial- und Umweltstandards machen sollten. Herr Brandt, Frage von unserer Hörerin Eva Fenstra in der lateinamerikanischen Linken schreibt, sie gibt es ja eine Spaltung zwischen den sogenannten Extraktivisten, die weiter auf die Ausbeutung der Natur setzen und dann durch Umverteilung weitere Teile der Bevölkerung teilhaben lassen wollen am Reichtum und andererseits denjenigen, die Konzepte wie Buen Vivir, gutes Leben für alle vertreten und einen völlig anderen Umgang mit der Natur anstreben. Wo, fragt unsere Hörerin, steht Boric, gibt es Hoffnung, dass die neue chilenische Verfassung sich in die Richtung entwickelt, einen ökologischen und sozialen Umbau zu gewährleisten? Und kann das ein Modell für Lateinamerika werden?
Ich bin jetzt nicht in den Detaildiskussionen drin, aber was ich weiß, ist, der Verfassungskonvent würde sehr stark da, ne, als Text, als Diskussion von den Mitgliedern, gewählten Mitgliedern, mit einer sozusagen sehr umweltsensiblen Perspektive, die würden, glaube ich, eher in diese Richtung Buen Vivir, also ein nachhaltiges Entwicklungsmodell. Buen Vivir bedeutet ja nicht, wir machen überhaupt keine Ressourcenextraktion, wir lassen alles sozusagen unberührt, sondern es muss hohe Sozialstandards und Umweltstandards geben und jedes einzelne Projekt muss diskutiert werden und die lokale Bevölkerung muss beteiligt werden. Ne? Das Alto Maipo-Projekt, da gibt es ja seit 2007 auch große Proteste und Kritik daran, die einfach übergangen wurde. Strabag ist mit 1,5 Milliarden daran beteiligt. Also das ist das Volumen für die Strabag, das ist richtig viel Holz und das wird alles umgangen und in Chile gibt es bisher relativ geringe Umwelt- und Sozialstandards, die dann hoffentlich über die Konvention erhöht werden. Boric selber hat das auch im Wahlkampf gesagt und er wird sich auch ein Team zusammenstellen, aber er ist eben in dieser Paradoxie, die ich vorhin erwähnt habe, dass er wahrscheinlich eher mittelfristig einen Plan machen müsste, wie kann dieser Ressourcenextraktivismus reduziert werden? Und wie gesagt, Ressourcenextraktivismus heißt nicht, dass Chile keine Ressourcen mehr fördert, sondern diese unbedingte Ausrichtung, dass alles für den Export, dass das Wasser, was jetzt über Alto Maipo gewonnen wird, eben für die großindustrielle Landwirtschaft, für den Bergbau eingesetzt wird und alles andere wird dem untergeordnet.
Ja, Herr Vargas, ich möchte aber noch Herr Vargas wollte, glaube ich, da noch was dazu sagen gerade.
Naja, aber ich denke mal, diese Umweltgeschichte hat ja eine soziale Dimension, also wenn man an Chile denkt. Zum Beispiel gibt es in Chile dieses Zonas de Sacrificio, heißt es, veropferungswürdige Gebiete. Also das sind ein Begriff aus der Zivilgesellschaft, wo man eben definiert, dort, wo bestimmte Bergbau- oder Kohlekraftwerke gibt, die Umwelt belasten, hat die Zivilbevölkerung das Nachsehen. Das ist quasi vorgesehen. Da gibt es keine Regeln. Ja? Und da natürlich so in Gebiete wie die am Meer zum Beispiel, die Kleinfischer, die leiden drunter, die können ja nicht mehr fischen. Oder durch die Lachssucht der Norweger in Südchile, wo immer wieder diese Gifte austreten, weil sie über mit Antibiotika verunreinigt sind. Können dort die Fische auch nicht leisten. Also da wird Boric natürlich schauen müssen, inwiefern kann er die Bevölkerung, die von der Natur Chiles lebt, ja, ausklammern und sagen, okay, mir ist es wichtiger, doch diesen Extraktivismus fortzusetzen mit großen Gewinnen von manchen Unternehmen, die nicht einmal an die Bevölkerung zurückgelangen. Gell?
Herr Brandt, ich glaube, Sie wollten es gerade sagen, aber für die letzte Minute der Sendung noch, weil wir es auch mehrfach per Mail haben, auch diese Frage nach einem Einfluss auf die Nachbarländer und Lateinamerika generell.
Ja, wir werden ein spannendes Jahr vor uns haben, weil es ja in Kolumbien im März Parlamentswahlen gibt und im Mai die Präsidentschaftswahlen. Im Oktober gibt es in Brasilien die Präsidentschaftswahlen. Also erleben wir sozusagen wieder eine progressive Wende. Was sind die Spielräume? Ich möchte aber einen Punkt noch stark machen und hier erwähnen, weil wir in Österreich und Europa sind. Ja. Die EU möchte einen Investitionsgerichtshof gegenüber Chile einrichten, dass die Unternehmen, die internationalen Unternehmen, dann klagen können, den chilenischen Staat, wenn ihnen Gewinne entgehen. Und das halte ich für ganz zentral, das zu kritisieren, weil wenn jetzt es eine neue Verfassung gibt, wenn Boric eine andere Wirtschaftspolitik macht mit höheren Umwelt- und Sozialstandards, auch für die ausländischen Investoren, dann wird den Investoren, werden den Gewinne entgehen. Und das ist zynisch, eine Gesellschaft, die sich selbstbestimmt sozialer und ökologischer macht, daran zu hindern, dass dann die internationalen Unternehmen sagen, wir wollen aber ersetzt werden. Also dieser Investitionsgerichtshof, den die EU möchte, den sollte es nicht geben, weil es einfach international unsolidarisch ist.
Vielen Dank, Ulrich Brandt und Nibaldo Vargas, für das Kommen und fürs Mitmachen in der Sendung. Ein spannendes Jahr liegt vor uns, das stimmt auf jeden Fall. Morgen in Punkt 1 können Hunde und andere Verwandte des Menschen lügen. In seinem Buch Das rationale Tier gibt der Wiener Kognitionsbiologe Ludwig Huber einen Überblick über den aktuellen Forschungsstand, die tierische Intelligenz betreffend. Philipp Blom spricht mit ihm. Punkt 1 heute mit Hertha Werner Tschaschl, Günter Kandelbauer, Helmut Jasper, Andrea Hauer und Xaver Forthuber. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag.